Die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen auf diesen Herrn und auf sein Wort wird niemals enttäuscht. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Freude auf und an und in Jesus erleben, auch jetzt, wenn wir sein Wort anschauen. Ich habe das eben so gesagt, ich war so frech hier und red dann da rein. Wer hatte eben was gesagt? Das ist aber bescheiden, wenn man nur einmal im Jahr so als Zeuge da auftritt auf der Straße, weil ich habe gedacht, heute Morgen habe ich gefrühstückt mit zwei Mädels, die heute Morgen schon Kalenderleben verteilt haben. Und das ist sehr, sehr demotivierend, wenn man sagt, das reicht aus, wenn man das einmal macht und jetzt habt ihr euren Soll für ein Jahr erfüllt. Und mich hat das gefreut, diese Motivation, das, was wir gestern gehört haben, direkt umzusetzen. Und ich habe eben auch gedacht nach der ersten Stunde, ich liebe ja meine Frau und ich liebe mein Zuhause und so, ich sage euch auf Wiedersehen nach der ersten, eigentlich ist in der ersten Stunde schon alles gesagt, mehr kann ich nicht mehr sagen. Ich kann eigentlich nur noch alles wiederholen nochmal. Aber das ist so eine Freude, wirklich zu sehen, diese Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Und ich habe auch, und ich merke das auch in der Arbeit, auch in der Mission, durch die Zeugnisse der Geschwister, dass wir vielleicht andere Zeiten brauchen, damit wir wieder Sehnsucht haben zueinander und Sehnsucht haben nach dem Herrn. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn Druck ist, wenn Schwierigkeiten sind, wenn Krieg ist, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man viele Verluste erlebt hat, was es bedeutet, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Ich habe manchmal schon gesagt, in 1. Timotheus Brief werden wir ja aufgefordert, dafür zu beten, auch für unsere Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Ich möchte eigentlich immer laut dazwischen rufen, hört auf, dafür zu beten. Wir haben genug Ruhe und Stille. Also was wir bräuchten, wären mal etwas mehr stürmische Zeiten auch für Gläubige. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, müssen verfolgt werden. Und es sind mir zu viele Christen, die immer für diese Ruhe und Stille beten. Aber das ist einfach nur persönlich jetzt, ich bin ja nur hier Durchlauferhitzer bin auch wieder weg. Aber das ist natürlich, wenn man das erlebt und wo ich mich manchmal frage, Samuel Lemp hat das ja aus China auch gesagt, der Bruder, der in der Untergrundkirche, aber die ja offen gelebt hat, ihr Zeugnis, betet nicht dafür, dass der Druck aufhört, sondern betet lieber für euch in Westeuropa. Ich freue mich, dass ich jetzt mit euch auf Jesus schauen kann. Abschluss vom den Betrachtungen zum Judasbrief. Eigentlich hätte man jede Einheit damit abschließen müssen. Ich lade euch ein, den Judasbrief aufzuschlagen. Und wir lesen die letzten beiden Verse. Ohne diese Verse hätte Judas das alles auch nicht geschrieben. Judas 24 und 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel, mit Freude hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Judas ist für Gläubige jederzeit ein sehr unbequemer Botschafter Gottes. Also den Judas lädt man nicht gerne ein in eine Gemeinde. Und das ist schmerzhaft, wenn man liest, was er schreibt. Er deckt den Schaden der Gemeinde offen und ehrlich auf. Er charakterisiert, das war mir gestern ein Anliegen, einfach zu zeigen, den Charakter auch von Menschen, die sich einschleichen und die das Evangelium verfälschen. Und Judas redet alles andere als nur positiv. Das haben wir gestern gemerkt. Ich hatte gestern Abend fast ein schlechtes Gewissen, euch dann so da mit dieser Botschaft in den Abend, in die Nacht hineingehen zu lassen. Aber ich wusste ja, es kommt noch ein Morgen danach. Zumindest bin ich froh, dass der Herr uns diese Zeit schenkt. Und man sieht, dass das Leben in der Nachfolge und auch das Leben in der Gemeinde Jesu kein Ponyhof ist und das Leben mit dem Herrn auch kein Selbstläufer, was einfach so läuft. Wir sind sehr aktiv herausgefordert, auch unseren Glauben zu gestalten und auszurichten auf Jesus Christus. Und wir sind nicht immun gegen die Angriffe des Satans. Die feurigen Pfeile des Teufels, die fliegen. Und es mag sein, dass es in Bayern am 1. November einen Feiertag gibt, aber der Teufel macht nie Urlaub. Das ist ja auch das besonders Schöne auch an Gemeinde Jesu, dass die Gemeinde, da wo sich zwei oder drei versammeln in seinem Namen, dass da ein geschützter Raum ist, wo der Satan keinen Zugang hat. Das vergessen wir manchmal. Das ist eigentlich der Schutzbunker, den wir haben in unserem Alltag, weil wir überall sonst diese Pfeile spüren. Aber er ist nicht allgegenwärtig. Er ist auch nicht allwissend. Und er kann da nicht reindringen. Es sei denn, wir lassen Sünde zu. Wir öffnen die Tür, dass er anknüpfen kann irgendwo. Und das ist ja immer die Herausforderung, die auch Judas uns vor Augen führt. Nicht nur Judas, sondern das ist Gottes Wort, das ist der Heilige Geist, der uns das deutlich macht. Ich merke das in der Missionsarbeit, welche Bedeutung das hat, auch der Ort, wo sich Gläubige versammeln. Wir haben in Chakasien, das ist ein Volk in Sibirien, ein Turkvolk, da ist Geisterglauben, Dämonen überall in den Familien. Und wir haben Geschwister, die dort dienen und sie sind meistens oft mit einer Jurte unterwegs in den Dörfern. Und da kommen die Kinder immer, die kommen immer als erstes und die laufen und die sitzen dann dabei und hören und singen, hören die Lieder und singen mit und hören Gottes Wort. Und die Geschwister haben oft berichtet, dass die Kinder nicht nach Hause wollten. Die wollten nicht mehr nach Hause, nicht weil die schlimme Eltern haben, die haben wunderbare Eltern. Und das sieht äußerlich auch schön aus zu Hause. Aber sie spüren plötzlich, hier ist jemand, hier ist eine Macht, die wir zu Hause noch nie erlebt haben, wo die Dämonen einfach herrschen und so vieles auch angreifen. Und eine Unruhe da ist und ein Chaos und ein Streit und was auch immer alles dazukommt. Und dann merken sie plötzlich, da wo Gläubige sind, da ist etwas völlig anders. Und Kinder haben ein ganz feines Gespür für so etwas. Und das denke ich, das ist die Freude, die wir auch an Gemeinde erleben dürfen, dass wir uns hinschleppen an diesen Ort, dass wir einfach ermutigt und gestärkt werden. Und Judas, dem brannte das auf dem Herzen. Der schreibt das, weil er die Gemeinde liebt, weil er den Herrn liebt. Und Judas hätte noch viel, viel mehr negative Dinge aufzählen können. Er war ja auch im Kontakt, ganz sicher auch mit den anderen Aposteln. Er selbst war ja kein Apostel, er war Sklave Jesu Christi. Er war Halbbruder Jesu und er war erst recht spät zum Glauben gekommen an ihn. Und er hätte vieles Negative auch noch sagen können, was er sieht. Aber am Schluss des Briefes, da gibt er einige Anweisungen, was wir als Gläubige tun sollen, wie wir Gott dienen können, wie wir den Auftrag leben können. Wir haben die Verse gestern betrachtet, Vers 22 und 23. Und dann schließt er diese Botschaft, diese harte, aber konsequente und Botschaft, die aufdeckt. Aber er schließt dann mit diesem Vers, Vers 24, dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit. Tadellos, mit Jubel, mit Freude. Dem aber. Es sind eigentlich hier zwei Personen, die genannt werden. Einmal ist dem aber, das ist Jesus Christus. Man kann auch sagen, Jesus aber. Und das andere sind euch, das sind Menschen, die an den Herrn Jesus Christus glauben, deren Leben untrennbar mit dem Herrn verbunden ist. Ich habe so in den Vorbereitungen, als ich das las und mich damit beschäftigt habe, neu auch noch mit dem Judasbrief, mit dieser Botschaft beschäftigt haben, ich hatte eigentlich so mit Vers 23 abgeschlossen. Und dann habe ich Vers 24, habe ich das gelesen und gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und ich kam dann zum Frühstück, kam ich dann bei uns an den Tisch und ich sagte, habe immer nur gesagt, dem aber, dem aber, dem aber. Ich möchte, auch die jetzt vielleicht müde sind, ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt diese beiden Worte mit. Jesus aber, dem aber. Und egal, was du als Kind Gottes erlebst, egal was kommt, das ist das Wichtigste, dass wir das vor Augen haben, Jesus aber. Aber Jesus, dem aber. Das ist das Entscheidende, was hier gesagt wird. Wir haben im Vers 22, 23 einige Imperative, Aufforderungen, das, was wir tun sollen. Hier im Vers 24 geht es nur noch um Gottes Werk. Dem aber, der euch. Und dieses Wort ist eine wunderbare Anbetung Gottes. Und das ist viel mehr als ein Segenswort. Das ist Herzstück des Evangeliums. Das ist die Ermutigung, damit wir nicht irgendwo unterwegs abhängen. Und wir kommen vielleicht alle in unserem Leben und manche sind vielleicht manchmal an diesem Punkt gewesen, wo man sich fragt, schaffe ich das überhaupt? Halte ich durch? Bleib ich treu? Kann der Herr mich noch gebrauchen, nachdem manches passiert ist? Und wenn man in diesem Punkt ist und da einfach zu wissen, die Antwort darauf ist, Jesus aber, dem aber, ganz egal, was kommt. Das ist, und wenn man diesen Vers sich jetzt etwas genauer anschaut, diesen Vers 24, und das wollen wir einfach tun, und hier spürt man die Leidenschaft des Judas für den Herrn Jesus Christus. Man sieht ja sein Gesicht vor einem, letztlich mit welcher Leidenschaft er seinen Herrn einfach vor Augen stellt. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel, mit Freude hinzustellen vermag. Über allen Schwierigkeiten unseres Lebens und allen Turbulenzen dieser Welt strahlt die Kraft und die Gnade Jesu. In ihm, in Jesus ist alles, was wir brauchen. In ihm erleben wir Sicherheit und Geborgenheit, Freude und Hoffnung, Trost und Kraft. In ihm und nur in ihm. Und es geht, das ist natürlich, was wir auch gesehen haben, auch an dem Charakter der falschen Leute, die da reingekommen sind und die falsche Botschaften, verwirrende Botschaften gebracht haben in die Gemeinde. Das ist das Entscheidende. Der entscheidende Unterschied ist, dass es Leute sind, die ganz stark sich selbst in den Vordergrund stellen. Und das ist was Grundsätzliches im Glauben, was ich möglichst, ich kann es eigentlich nur den Glauben beginnen, wenn ich von Anfang an weiß, es geht in meinem Leben nicht um mich, sondern es geht um den, der mich geschaffen hat. Der mich geschaffen hat für die Gemeinschaft mit sich. Eigentlich müsste man sich jeden Morgen vor den Spiegel stellen, wenn man einen hat, irgendwo über dem Waschbecken und so, sich angucken, vielleicht den Sand noch aus den Augen waschen und wenn man sich dann sieht, vielleicht auch noch die Brille aufsetzen, wenn man nicht mehr weiß, wer dieser Schemenhafte da ist, den man da sieht und einfach als erstes mal sagen, heute geht es nicht um dich. Also, den man da sieht. Einfach mal zu wissen, heute geht es nicht um dich, Friedemann. Und dann kann man frühstücken. Dann kann man arbeiten. Dann kann man machen. Dieses, Das ist die Sünde auch, die so viel kaputt macht. Diese Ich-Sucht. Dass man auf den Menschen konzentriert ist. Sei es, dass man selbst im Mittelpunkt steht oder andere Menschen. Und dass wir den Herrn ehren, ist das Ziel unseres Lebens. Das ist so eine Selbstverständlichkeit für Gläubige. Aber wir müssen das immer und immer wieder uns vor Augen führen. Und da kann man erkennen, ob jemand ein Irrlehrer ist oder ob der Mensch oder ob Gott der Herr, ob der Herr Jesus Christus im Mittelpunkt stehen. Ob es um die Bedürfnisse der Menschen geht oder um Gottes Willen. Das ist die Frage. Und daran erkenne ich, ob das, was da geredet wird, was da gemacht wird, ob das echt ist, ob das dem Herrn entspricht. Um wen geht's hier? Und das gilt ja für alle, auch unsere Veranstaltung, der Gottesdienst, die Zusammenkommen der Gemeinde. Ich meine, nirgendwo steht in der Bibel, dass wir das einmal in der Woche tun. Niemals. Niemals steht in der Bibel, dass wir einmal in der Woche das Brot brechen. Da steht, so oft ihr zusammenkommt. Ich kenne Gemeinden, ich habe Leute im Ausland kennengelernt, die waren sehr arm, die hatten nicht viel, die lebten völlig anders, die haben sich jeden Tag getroffen. Jeden Tag das Brot gebrochen. Da konnten nicht alle, manche mussten arbeiten, manche waren krank, manche waren unterwegs, aber das Zusammenkommen stand immer offen, es war immer ein Bruder da, der das Wort gegeben hat, man hat gebetet, man hat gesungen. Ich denke manchmal, bin ich da so einmal im Jahr oder einmal in der Woche, einmal im Monat. Auf was haben wir das Niveau gesenkt? Ich meine, das kann man machen, aber das, nicht, dass man das tut und denkt, das ist der Mindeststandard. Wir stehen vor dem Herrn. Und ich habe heute Morgen mit Geschwistern aus der Ukraine noch gesprochen. Geschwister, die nicht wissen, ob sie morgen noch leben, die warten nicht auf den nächsten Gottesdienst, um sich zu treffen. Da rückt man zusammen. Da lässt man auch persönliche Feindschaften und Mimosen und sowas, das spielt dann alles keine Rolle mehr. Und deshalb, aber dass wir ausgerichtet sind auf den Herrn. Ich gehe doch nicht in Gottesdienst, damit ich was davon habe. Ich gehe doch nicht dahin, um zu beurteilen, ob das und der und die und irgendwie. Es geht um den Herrn. Und es geht um meine Vorbereitung auch, wie ich diesem Herrn begegne. Wir leben für ihn. Und alle unsere Beziehungen sollen auf ihn ausgerichtet sein. Er hat uns den Auftrag gegeben, zu arbeiten. Er hat uns den Auftrag gegeben, mit Mühe zu arbeiten und unser Geld zu verdienen. Er hat uns den Auftrag gegeben, unserer Verantwortung gerecht zu werden in der Ehe, in der Familie, in der Gesellschaft. Es geht nicht darum, dass wir den ganzen Tag in der Bibel lesen. Manche Gläubige sind so fromm, wo man sagen muss, du musst mal langsam mal wieder zu deinen Aufgaben kommen. Darum geht es nicht, dass man immer nur fromme Dinge tut. Aber alles in unserem Leben steht in Verbindung mit diesem Herrn. Alles, was ihr tut, tut für diesen Herrn und zur Ehre dieses Herrn. Von ihm, zu ihm, durch ihn sind wir geschaffen und bestehen wir. Das ist, finde ich, so wichtig für unser Leben grundsätzlich, dass wir uns da immer wieder dran erinnern. Und auch, egal ob wir jung sind, ob wir älter sind oder dazwischen sind, er ist das Ziel unseres Lebens. Er steht im Mittelpunkt unseres Alltags. Daran dürfen wir uns messen. Da dürfen wir uns gegenseitig ermutigen und da, wo nötig, auch ermahnen. Das ist ein Segenswort hier am Schluss, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit mit Jubel hinzustellen vermag. Jedes Kind in Israel kannte den Segen. Und am Ende der Versammlungen hat der Hohepriester bei den großen Festen, hat er immer die Hände erhoben und den aaronitischen Segen ausgesprochen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gib dir seinen Frieden. Und jedes Kind hat sich gefreut, wenn der Segen gesprochen wurde und man wusste, jetzt geht's nach Hause. Wir hatten früher in unseren Versammlungen immer die Angewohnheit, dass am Schluss immer die Gnade gesungen wurde, so hieß das. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Da gibt es einen schönen Chorus. Und wir wussten als kleine Kinder, wenn das gesungen wird, jetzt ist Schluss, da kommt nichts mehr. Und das ist bei Kindern so, aber das ist auch eine gute Gewohnheit, wenn man weiß, wann was anfängt und wann was zu Ende ist. Und dieser Segen, das ist ja das, was die Jünger, das waren junge Männer, als der Herr Jesus sich von ihnen verabschiedet hat. Wir lesen das in Matthäus 28 und Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1 wird das berichtet, wie er sie segnete. Oder in Matthäus 28. Er segnete sie. Das heißt, er hat diesen aaronitischen Segen, das ist ein technischer Begriff. Er hat diesen Segen über ihnen ausgesprochen. Und dann ist er zurückgegangen zu seinem Vater. Für die Jünger war das der letzte Blick auf Jesus, der segnende Jesus. Und das ist so wichtig für uns, diesen Blick auf den segneten Herrn Jesus Christus zu haben. Deshalb versammeln wir uns ja auch, um immer wieder zu betrachten, was er für uns getan hat. Und man kann sich daran nicht satt sehen. Man kann sich an dem Herrn Jesus nicht satt sehen. Das ist nicht langweilig. Das ist nicht überflüssig. Das ist immer wieder neu, ein neues Betrachten. Und wir dürfen unter diesem Segen Gottes leben. Es gab eine Zeit, da galt dieser Segen nur bestimmten Menschen. Gott hat Abraham dann gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Gott schenkt seinen Segen für Sünder. Gott schenkt seinen Segen für Sünder, die getrennt sind von ihm, um sie nach Hause zu bringen, um sie heil zu machen, um ihn wirklich Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen zu malen, in dem Heil ist. Da hat er seinen Segen offenbart am Kreuz auf Golgatha. Mehr Segen können wir nicht bekommen und weniger gibt es auch nicht. Und deshalb ist der Blick auf Jesus immer der Blick auf den Gekreuzigten, der mit den ausgebreiteten Armen, der Herr, dieser Segen, der sich über uns erhebt. Jesus ist nicht am Kreuz geblieben. Er hat unter Beweis gestellt und der Vater hat unter Beweis erstellt, dass der Plan Gottes sich erfüllt. Jesus ist begraben worden, er ist gestorben, er ist begraben worden, er ist auferweckt worden, er ist auferstanden, er ist Menschen erschienen, er ist zurückgegangen zu seinem Vater und er wird wiederkommen. Aber das alles geht es um Jesus, den Gekreuzigten. Und das ist ja interessant, dass man in der Offenbarung, Wiederholung von vorhin, Offenbarung 4, dass wir ja da auch wieder das Lamm Gottes sehen. Und dass die Wunden unseres Herrn und das Lamm Gottes, die Zeichen des Gekreuzigten, stärker sind als alles, was in dieser Welt irgendwo aufstrahlen kann. Drei Dinge macht Judas hier deutlich. Judas hat nur einen Satz geschrieben. Ich habe ja gestern schon gesagt, manchmal finde ich das ein bisschen komisch, über solche Worte zu predigen. Ich kann euch jetzt einfach oder mit euch zusammen anschauen, was hier steht, aber mehr kann ich nicht. Ich habe hier drei Dinge entdeckt, die Judas beschreibt, die den Segen Jesu über unserem Leben und für uns beschreiben. Das erste, bewahrt werden durch Jesus. Das zweite, präsentiert werden durch Jesus. Und das dritte, die Freude Jesu triumphiert. Das erste, die Bewahrung, bewahrt werden durch Jesus. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann. Wenn ich Jesus Christus, den Gekreuzigten, anschaue, wenn ich an diesem Platz unter dem Kreuz bin und ihn anschaue, dann erkenne ich meinen erbärmlichen Zustand. Da philosophiere ich nicht über die ganze Sünde und die Abgefallenheit in der Welt. Und dann bleibt mir jedes Wort im Hals stecken, wie schlimm die Welt ist und wie schlimm andere leben. Wenn ich Jesus, den Gekreuzigten, anschaue, dann sehe ich, wer ich bin. Meinen Zustand. Und Jesus ist nicht für die anderen gestorben, sondern ist für mich gestorben. Er ist auch für die anderen gestorben. Er ist für unsere Sünden gestorben. Aber diesen persönlichen Blick zu haben. Und ich sehe, wenn ich ihn anschaue und wenn ich ihn täglich anschaue, dann sehe ich alle meine Sünden in der Vergangenheit. Und je mehr ich mit dem Herrn lebe, umso mehr deckt er Dinge auch auf. Und plötzlich erkenne ich Dinge, auch in der Vergangenheit, wo ich immer gedacht habe, das wäre normal gewesen, das wäre gut gewesen. Und plötzlich erkenne ich, da ist was völlig schief gelaufen. Da habe ich Gott nicht geehrt. Da hat es falsche Weichenstellungen gegeben. Das gehört zum Christsein dazu. Dass ich Sündenerkenntnis bekomme. Und das gilt für alle meine Sünden in der Vergangenheit. Paulus hat das geschrieben, 1. Timotheus, wir haben das gestern auch gelesen. Und ich sehe alle meine Sünden in der Gegenwart. Wenn ich ihn anschaue, dann ist das der gegenwärtige gekreuzigte Herr, der mit einem Opfer für alle meine Sünden gestorben ist. Jesus wird nicht nochmal gekreuzigt, wird nicht nochmal geopfert. Aber ich sehe ihn am Kreuz und das ist für alle meine Sünden auch heute. Und wenn ich ihn am Morgen anschaue und weiß, dass er mir diese Gnade und Barmherzigkeit jeden Morgen neu schenkt, wie das in dem wunderbaren Klagelied 3 heißt. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade am Morgen neu. Was heißt das? Das heißt, dass auch seine Gnade, seine Vergebung für alle meine Sünden in der Zukunft gilt. Der Herr Jesus schenkt mir seine Gnade am Morgen für das, was an diesem neuen Tag passiert. Und ich weiß, dass am Abend seine Gnade ausgereicht hat. Und ich weiß, dass am Ende meines irdischen Lebens, am Abend meines Lebens, in der Nacht meines Lebens, seine Gnade ausgereicht hat. Und das kann ich nur, wenn ich den Herrn anschaue. Deshalb ist das keine Tradition, deshalb ist das nicht irgendeine, ja man muss das oder so, sondern ich will es. Ich will Jesus, den Gekreuzigten, anschauen. Ich will das Lamm Gottes anschauen. Ich will Botschaften hören darüber. Ich will Betrachtungen lesen, auch von alten Vätern in der Christenheit, die mir Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen malen. Ich brauche es einfach. Und ich will nicht mehr haben. Ich will nicht irgendwas in mir haben. Ich will nicht irgendwelche besonderen Erlebnisse haben. Ich will ihn, einfach ihn anschauen. Einfach ihn anschauen. Und es geht immer schief, wenn Christen versuchen, das hinter sich zu lassen. Ihr mit eurem Kreuz, ihr mit eurem Opfer, ihr immer ständig daran erinnern. Es geht doch mal mehr, geht doch weiter und dann geht's los. Und dann fängt der fromme Mensch an. Und wenn du dann in einer Gemeinde bist, wo immer am frommen Menschen rumgebastelt wird und immer versucht wird, jede Woche noch mehr aus dem frommen Menschen rauszupressen und immer zu gucken, was steckt in uns drin. Nein, in uns steckt nichts Gutes. Und das Schöne in unserem Leben, das ist Jesus. Und alles Gute, das wir tun, das wirkt der Herr durch seine Gnade als Frucht des Heiligen Geistes. Wir hatten einen alten Missionar in Ungarn, der war für mich auch ein Vorbild. Ich kannte den als Kind schon, habe dann viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Und immer wenn wir uns trafen, dann sagte er, alles Schöne, was du bei mir siehst, hat Jesus gemacht. Und alles Schlechte, was du an meinem Leben siehst und meinem Dienst, das bin ich. Da ist kein Platz für menschliche Ehre. Und das, was schlecht ist, das bringt man alleine oder bringt man zusammen zu dem Herrn. Das ist das Wunder. Und deshalb ist es so wichtig, diese Selbsterkenntnis, dass wir nicht nur sündigen, sondern wir sind Sünder. So wie Paulus das ausdrückt in 1. Timotheusbrief, wo er davon spricht, der ich ein Sünder bin. Römer 7 oder in Galater 5 macht er das auch deutlich. Und nur der weiß, dass er stolpern kann, freut sich über diese Zusage, dass Jesus uns vor dem Abfall, vor dem Straucheln bewahren kann. Nur wer weiß, dass er sündigen kann, für den geht hier der Himmel auf, wenn man so einen Satz hier liest. Das hat Petrus erlebt, als er in dieser Nacht, als er Jesus verleugnet hat, als sie da standen an dem Morgen da in dem Hof, an dem Abend und dann morgens, abends, war alles durcheinander da in der Nacht. Ja, war der frühe Morgen. als sie da standen und die Magd dann sagte, ja, der war doch auch mit dem. Und dreimal verleugnet er und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus ist nicht nur einmal gestolpert. Einmal hat ja Paulus ihm auch das öffentlich gemacht, auch sein Versagen, seine Heuchelei. Ganz schön heftig. Aber Petrus hat auch zurückgeschossen. Hat gesagt, beim Paulus ist auch manches schwierig zu verstehen, was die Unwissenden verdrehen. Aber das sind zwei Diener Gottes, die ihr Leben für den Herrn gegeben haben, buchstäblich. Und der Herr Jesus hat Petrus angeschaut an dem Abend vorher, als er davon spricht und Petrus das nicht wahrhaben wollte. Und dann sagt der Herr Jesus zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du umgekehrt bist, wenn du Buße getan hast, dann stärke deine Brüder. Dann stärke deine Brüder. Jesus hätte uns die Macht geben können, als Kinder Gottes, dass wir nicht mehr sündigen. Aber er hat uns so gemacht, dass wir, solange wir hier auf der Erde sind, sündigen können. Aber durch das Wirken des Heiligen Geistes, das ist die Botschaft auch im Römerbrief, dass wir durch das Wirken des Heiligen Geistes nicht mehr sündigen wollen und auch nicht mehr sündigen müssen. Von diesem Zwang hat er uns befreit und Menschen und Kinder Gottes sind nicht triebgesteuert und die machen nicht einfach was, weil sie so sind. Dieser Satz, der ist halt so oder die ist halt so, das ist Sünde. Der Herr verändert uns und er verändert ein Wesen. Aber wir bleiben immer in dieser Abhängigkeit, weil wir auch die Sünde einfach auch erkennen. Manchmal zeigen uns auch andere Geschwister, weil sie uns lieb haben, unsere Sünde. Das ist auch gut. Der Herr gebraucht da viele Möglichkeiten, uns das zu zeigen. Gab mal einen Bruder, der sagte, ich habe 4 Wochen lang nicht mehr gesündigt. Ich würde an der Stelle immer sagen, dann würde ich gern mal mit deinen Kindern sprechen oder mit deiner Ehefrau. Ich meine, du kannst ja als Mann vieles einreden. Und kann sein, dass du vielleicht einen Sonntagmorgen in der Gemeinde nicht gesündigt hast, aber ich denke nicht. Und ich meine, was geht uns alles durch den Kopf, während man Gemeinschaft hat mit dem Herrn, während man die Bibel liest, während einer Predigt und was auch immer. Also, aber durch jeden Kampf mit der Sünde, den wir scheinbar verlieren, können wir durch das Werk von Jesus Christus jede Niederlage in einen Sieg Jesu verwandeln, indem wir unsere Sünde bekennen. Das ist ja die fiese Methode des Satans, dass er uns verführt zum Sündigen. Und wenn wir gesündigt haben, dann kommt der fiese Schlag danach, dass der Satan uns sagt, ja, also Jesus kann dich ja nicht mehr gebrauchen. Ich meine, guck dir dich doch mal an. Und so können wir jeden, wenn wir den Herrn, den Gekreuzigten anschauen, können wir jede Niederlage, und es gibt heftige Niederlage, auch im Leben von Kindern Gottes. Wir können jede Niederlage in einen Sieg Jesu verwandeln, indem wir Sünde aufdecken, indem wir Sünde bekennen und diese Vergebung danken für die Vergebung, die wir bei Jesus, dem Gekreuzigten, einfach haben dürfen in seinem Werk. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung. In der Gemeinde treffen sich nur Sünder. Aber wir spielen nicht mit der Sünde. Wir fühlen uns nicht wohl mit der Sünde. Und wir leben auch diesen Kampf mit der Sünde. Und nur dann macht dieses Wort auch, diese Zusage, so ein großer Sinn und so eine Ermutigung, dem aber der euch ohne Strauchen zu bewahren. Paulus schreibt im Philipperbrief, Philipper 1, Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Hebräer 12, 1 und 2 steht das, dass der Jesus der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Manchmal sagen manche Christen, ja, beim Anfang, da hilft er, da macht er was. Aber dann musst du selbst und noch einen und immer weiter und immer heftiger. Nein, er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Und das zeigt uns, wer wir sind und wer der Herr ist. Und ich kann dem Herrn einfach und ich kann nur staunen über die zurechtbringende und auch bewahrende Gnade Gottes. Manchmal, es gibt viele Gefahren in unserem Leben als Gläubige und wir müssen uns in unserer Zeit bewähren. Uns nützen keine alten Geschichten. Wir müssen heute leben, wir müssen heute unseren Glauben leben. Wir haben heute ganz andere Dinge, mit denen wir konfrontiert sind als Generationen vor uns. Und oft sind das keine einfachen Antworten, aber dass wir darüber sprechen. Egal, ob das die Liebe zum Geld ist, ob das unsere Eitelkeit ist, unser Stolz, unsere Ich-Verliebtheit, unsere Macht, unsere Anerkennung, die wir suchen. Das sind so viele Dinge. Und wo der Herr uns vielleicht auch manchmal was wegnimmt, damit wir erkennen, wir haben nur ihn. Das Zweite, präsentiert werden durch Jesus. Dem aber, der euch vor dem Strauchen behüten kann und euch untadelig hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit. Das ist, es gibt einen Tag, an dem wir vor Gott präsentiert werden. Die Abschlussfeier unseres irdischen Lebens, wenn wir bei Jesus sind. Wie kommen wir dahin? Niemals durch eigene Anstrengung. Wir kommen nicht im Himmel an mit der Bemerkung, hier bin ich habe es geschafft. Gut, dass du mich hattest. Sondern wir kommen allein durch das Werk unseres Herrn Jesus dorthin. Und der Herr Jesus präsentiert uns dem Vater. Das ist das, was die Bibel uns bezeugt. Und wenn ihr nicht wisst, wofür ihr dem Herrn danken sollt in eurem Leben und könnt, dann schlagt Hebräer 9 auf und dann kommt er aus dem Staunen und aus dem Danken nicht mehr raus. Jesus ist ja nicht nur einmal gekommen, sondern in Hebräer 9 steht, dass er dreimal gekommen ist oder dreimal kommt. In Hebräer 9 lesen wir ganz am Anfang im Vers 11 und 12, da lesen wir, dass er mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das ist das erste Kommen unseres Herrn. Und dieses erste Kommen für uns am Kreuz auf Golgatha ist eine ewige Erlösung. Wir lesen dann im Vers 24, Entschuldigung. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit den Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst. Und jetzt steht hier, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Das ist das zweite Kommen Jesu. Dass er täglich vor dem Vater für uns erscheint, dass er uns präsentiert, das, was hier Judas ausdrückt. Er präsentiert uns. Und er präsentiert dann nicht einen tollen Typ, sondern er präsentiert einen Sünder, der überwunden wurde von dieser Liebe Gottes und dieser Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und der demütig einfach vor Jesus, dem Gekreuzigten, sich niederbeugt. Und davon leben wir, von diesem Kommen, täglichen Kommen Jesu vor den Vater. Das ist nicht einmalig. Hier steht, dass er immer wieder, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Ich habe diesen Fürsprecher und wenn Satan uns verklagt und das tut er und er hat immer Grund dazu. Manchmal lügt er auch, darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch Lügen des Satans. Weil er ist einfach fies vom Charakter. Also wenn du nur den Charakter von Satan mal betrachtest, muss man nicht lange, aber wenn man kurz einen Blick da drauf wirft, also mit so einem Typen willst du nichts zu tun haben. Den willst du weder nachts treffen noch am Tag. Der ist sowas von verdorben und fies. Kann sich verstellen, aber in sich ist das so ein fieser Kerl. Und er verklagt uns, sagt die Bibel. Und der Herr Jesus sagt, ja, du hast recht, Satan. Ja, der Friedemann hat gesündigt. Er hat das und das gemacht. Aber ich bin für ihn gestorben. Ich habe mein Leben für ihn gegeben. Dem seine Schuld von heute ist bezahlt. Und ich kann dir direkt schon sagen, die Schuld von morgen ist auch bezahlt. Diese Fürsprache unseres Herrn. Ich meine, auch diese Tatsache, dass wir Tag für Tag angewiesen sind auf dieses Eintreten Jesu, dass der Herr Jesus, der Schöpfer dieser Welt, sich Zeit nimmt für uns, unseren Namen nennt am Thron Gottes. Allein das muss uns ja schon bewahren, dass wir sagen, naja, einmal am Tag 5 Minuten denke ich an dich, 2-mal in der Woche 1 Stunde oder 3 Stunden. Was ist das, wenn ich den Herrn Jesus anschaue? Und dann steht in Hebräer 9 noch das Dritte, was da steht im Vers 28. Er ist einmal gekommen, er tritt immer wieder ein und er kommt zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen, die zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das ist, wenn er seine Gemeinde zu sich holt. Was ist das, dieses Präsentiertwerden, das ist so etwas Schönes. Und wenn wir lesen ja in der Bibel, wenn in 4. Mose 28, 29, wenn Menschen Gott ein Opfertier gebracht haben, dann musste das ohne Fehler sein. Die konnten ja nicht Tiere, die schon kurz vorm Sterben waren, die irgendeine Seuche hatte, ja, die kann man ja mal noch opfern. Wir folgen ja keinem Herrn, wo wir so ein bisschen Abfall unseres Lebens, so ein bisschen haben wir noch was übrig, das geben wir dir. Wir wären im Grab verschwunden, wenn wir mit so einem Denken überhaupt in seine Gegenwart getreten wären. Nur makellos durfte das sein. Und jetzt steht hier, David hat das mal ausgedrückt im Psalm 15, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Wir können es aus uns heraus nicht. Sondern diese Vollkommenheit, diese Sündlosigkeit, diese Gerechtigkeit haben wir allein in der Person, in dem Werk von Jesus Christus. Das bin nicht ich, sondern das ist Christus. Und der Glaube bindet mich an das Werk von Christus. Und das Heil, die Rettung meines Lebens liegt nicht in mir und nicht in meinem frommen Leben, sondern liegt in Christus. Und die Heiligung meines Lebens liegt nicht in mir, sondern liegt in Christus. Im 1. Korintherbrief leuchtet das auf. Das ist die Rechtfertigung des Sünders. Das ist das Evangelium. Christus starb für meine Sünden. Spurgeon hat mal gesagt, dass er alle seine Botschaften, und er hat Tausende gehalten und ein unglaublicher Leuchtturm durfte er sein für viele. Er sagte, alles kann ich zusammenfassen in dem einen Satz, Christus starb für mich. Christus starb für mich. Das Dritte und Letzte, kurz, die Freude Jesu triumphiert. Da habe ich gestaunt drüber, wenn ich das lese, hier dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann, euch untadelig hinstellen kann, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit, mit Freuden. Mit Freuden. Ist ja Kinder, wenn Kinder eine Aufgabe bekommen von Eltern, da kann man ja so am Gesichtsausdruck ablesen, ungefähr so ein bisschen die Begeisterung. Und man kann ja was machen, einfach weil man was machen muss, aber es ist ja nicht gerade die Freude im Gesicht. Man muss manche Dinge im Leben machen ohne Freude. Also es macht auch nicht alles Spaß im Leben. Und auch die Arbeit ist nicht nur ein Vergnügen. Vielleicht gibt es jemand hier, aber ich weiß es nicht. Und das Leben allgemein ist auch nicht ein Dauervergnügen. Das geht aber auch nicht. Das ist auch nicht das Ziel des Lebens, dass alles Spaß macht. Aber du merkst, wenn jemand mit Freude was macht, ist das natürlich was völlig anderes. Und das ist ja etwas, was man lernen darf im Laufe der Zeit, wie schön das ist. Mit Freude, dem Herrn mit Freuden. Und jetzt wird von der Freude Jesu gesprochen. Ich rede oft über die Freude, die wir haben an Jesus. Aber hier sehe ich, dass der Herr Jesus sich freut. Dass er dieses Werk, uns zu bewahren und uns zu präsentieren vor dem Thron Gottes, dass er das mit Freuden tut. Und der Herr Jesus freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir in die Anbetung kommen, er freut sich. Er freut sich. Er sagt, ich freue mich, dass du da bist. Ich weiß, wie schwer das gefallen ist. Ich weiß, wie du gekämpft hast darum. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass du als Sünder zu mir kommst. Dieses Einladende, dieses Frohe, dass er Sünder einlädt, zu ihm zu kommen. Und er freut sich, wenn wir ihm sagen, wir sind abhängig von dir. Herr Jesus, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Und wir dürfen ihn in Anspruch nehmen. Propheten Zephania steht ein Wort, das wir auch für uns nehmen dürfen, weil es gedeckt ist, auch mit vielen anderen Verheißungen. Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, Jahwe, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Was ist der Unterschied zwischen Freude und Jauchzen? Was ist der Unterschied, freundlich sein, sich freuen und über einem Menschen mit Jauchzen fröhlich sein? Das ist Jesus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Erhöhte und der wiederkommende Herr. Und Geschwister, schaut diese Freude des Herrn an. Deshalb habe ich gesagt, hier kann man wirklich nur sagen, die Freude Jesu triumphiert. Die triumphiert über unser Leben, über das, was wir sind und den Weg, den wir gehen. Ja, es ist schön, dass manches auch gelingt. Es ist schön, wenn man auch manche Bewahrung erleben kann und wenn man dies und jenes und das ist alles. Aber ich lebe von dieser Freude des Herrn und die steckt mich an. Das ist eine ansteckende Freude. Und das Einzige, was ich tun muss, ist, zu Jesus zu kommen. Das Einzige, das tut er nicht für mich. Ich komme zu Jesus. Und wir sollten da etwas zurückhaltender sein, immer mit dem, Jesus geht immer dahin, wo ich hingehe. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er bei uns ist in der Not, das weiß ich. Ich weiß, dass er nahe denen ist, die zerbrochenen Herzen sind. Da habe ich schriftliche Zusagen. Aber ich habe nicht die Zusage, dass er überall da ist, wo ich bin. Aber ich darf zu Jesus kommen. Ich weiß, es gibt Orte, wo ich mit Jesus ganz alleine bin. Ich weiß, dass da, wo ich mir Zeit nehme, wo ich die Bibel mir nehme, wo ich die Bibel aufschlage, wo ich alles andere abschalte und anschalte für ihn, dass er redet durch sein Wort. Ich weiß, dass ich diese Minuten oder diese Zeit oder vielleicht auch Stunden einfach haben darf, einfach genießen darf. Ich weiß, dass Gemeinde mir diesen Ort bietet, auch wo wir diese Gemeinschaft mit Jesus haben. Wenn du in der Gemeinde bist, wo es immer nur um Menschen geht und immer Menschen gepredigt werden und immer die Bedürfnisse von Menschen im Mittelpunkt stehen, ja, das ist ja keine Gemeinde des Herrn. Ich meine, da kann man langweilig werden. Da kann man auch sagen, ja, die Bedürfnisse kann ich auch woanders mehr erfüllen lassen. Aber wenn der Herr Jesus im Mittelpunkt steht, und das ist unser Wunsch und das ist euer Wunsch hier, dann darf man das genießen. Dann darf man Gemeinde genießen. So hat Judas einfach abgeschlossen. Was soll ich da noch zu sagen? Steht ja alles hier. Steht schwarz auf weiß, könnt ihr lesen. Also der Herr bewahrt uns in seiner Gnade. Es gibt auch eine bewahrende Gnade und auch zurechtbringende Gnade Gottes. Der Herr Jesus präsentiert uns Tag für Tag vor dem Vater in der Herrlichkeit. Und diese Freude Jesu, die triumphiert. Und so schließt Judas einfach mit dieser Doxologie, mit dieser Anbetung, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, unserem Retter, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. Das reicht. Und das gilt jeden Tag. Und egal, was wir erleben, ich sage jetzt nochmal, denkt daran, dem aber. Egal, was ihr hört an Nachrichten, egal, was ihr persönlich an Erlebnissen habt, egal, was an Schicksalsschlägen kommt, egal, was euch niederdrückt und angreift, egal, was ihr an Schuld erlebt, was ihr an Enttäuschung erlebt, ich wünsche uns allen, dass wir das immer vor Augen haben, was hier Judas am Schluss schreibt, dem aber, Jesus aber. Und das ist völlig unabhängig von uns. Das ist völlig unabhängig, wie es in der Welt aussieht. Das ist völlig unabhängig davon, was Menschen in der Zukunft noch alles veranstalten. Dem aber, Jesus aber. Und das genügt, Jesus genügt. Und wir sind vor ihm hier. Wir geben ihm eine Antwort mit unserem Leben, mit unserem Alltag. Und ich wünsche uns, dass wir alle, und egal ob jung oder alt, dass wir sagen, ich liebe dich, Herr Jesus. Und ich höre auf dich. Ich will dir gehorsam sein. Und ich freue mich darauf, dich eines Tages zu sehen, vielleicht schon bald. Amen.